D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Ach, wie ist es doch so schön, an Ostern mit seiner Familie an einem Tisch zu sitzen. Mit der Familie Eier suchen und Eier pellen. Und was versteht ihr unter Familie? Vater, Mutter, Sohn und Tochter etwa? Die Kinder, alle gezeugt von eben jenen, also leiblichen Eltern? Nein, nein, das muss nicht mehr so sein, hat Hans-Jürgen Bartsch gelernt. Als der den Vortrag von Dr. Sven Bergmann von der Berliner Charité gehört hat, so dachte er sich, brauchen wir alle doch gar keinen Sex mehr. Der Nachwuchs der Zukunft entspringt Pipette und Petrischale und wer dann die Eltern sind, auweih, da geht die Juristerei los. Haben wir gleich auch noch einen Vortrag zu, jetzt aber erst Dr. Bergmann, seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer Forschergruppe am Institut für Geschichte und Ethik in der Medizin. Der Universitätsmediziner hat sein Thema überschrieben mit »Ich möchte, dass du ein Kind von mir bekommst, aber das soll von deiner Freundin sein.«
Zunächst zu den rekombinanten Familien. Mit der Wortschöpfung rekombinante Familien verweist die englische Sozialanthropologin Marilyn Strathern darauf, dass Familie nicht unbedingt ihren Stellenwert verloren hat. Wie sie gemacht wird, hat sich aber verändert. In den Worten Strathers: auf jeden Bruch folgt eine Neu- oder Wiederzusammensetzung. Rekombination benutze ich hier deshalb in einem recht einfachen Verständnis von Wiederzusammensetzung. Darunter fallen auch Familien, also von denen Johanna Possinger uns zum Beispiel eben berichtet hatte, die meinetwegen durch Scheidung beendet wurden, aber danach wieder durch neue Partnerschaften, neue Familienkonstellationen entstanden sind oder eben Patchwork-Familien oder eben auch Adoptionsfamilien. Also dieser biotechnologische Begriff rekombinant, der sich ja meistens auf rekombinante DNA oder rekombinante Proteine bezieht, benutze ich aber auch deswegen, weil er auch schon auf die Sphäre meines Beitrags verweist, nämlich Verwandtschaftsformen, Neu und Alte, die erst durch assistierte Befruchtung im Labor möglich geworden sind oder die durch sie wiederhergestellt oder substituiert worden sind. Reproduktionstechnologien wurden sehr häufig daran diskutiert, ob sie alte Modelle der Verwandtschaft stützen oder erodieren. Also ob sie die Kleinfamilie, die Heterosexualität oder die genetische Herkunft eher unterstützen oder zu ihrer Auflösung beitragen. Ich plädiere hingegen dafür, die Perspektive etwas zu verschieben. Reproduktionstechnologien wie die In-vitro-Fertilisation sind Teil moderner Familienkonstruktionen geworden. Unabhängig davon, wie viele Kinder damit tatsächlich gezeugt wurde, also es sollen in den letzten 30 Jahren weltweit über 5 Millionen gewesen sein. Also unabhängig davon ist es die Option der assistierten Befruchtung, die unser Denken über Verwandtschaft, Familie, Mutter und Vaterschaft neu justiert hat. Die Anthropologin Sarah Franklin schreibt zum Beispiel, dass es die In-vitro-Fertilisation geschafft hat, den wissenschaftlichen Fortschritt in Form von biologischer Elternschaft auszudrücken. Und das drückt sich zum Beispiel auch in der Ikonografie moderner Reproduktionsmedizin aus, die nicht nur aus technischen Bildern aus dem IVF-Labor besteht, sondern vor allem auf Babyfotos setzt, wie hier dieses Foto von der Website einer spanischen Klinik. Also die deutsche Übersetzung würde etwa so lauten: mehr als 300 Paare erfreuen sich schon in den ersten Worten ihrer Babys. Auf was wartest du? Und darunter? Die Technologie erlaubt uns, die Effektivität der Behandlung zu garantieren. Die Mitarbeiter des IREMAs, also dieser Klinik, verlassen sich auf die Technologie, die für die Diagnostik und die Behandlung der Infertilität als am fortschrittlichsten und als nötig erachtet wird. Im Folgenden werde ich zeigen, wie sich Reproduktionstechnologien normalisiert haben. Dennoch lösen einige der mit der IVF verbundenen Praktiken, wie zum Beispiel die Eizellspende, nach wie vor viele Irritationen aus. Gerade diese Irritationen und Erschütterungen herkömmlicher Denkbarkeiten waren der produktive Anlass, die Reproduktionstechnologien anthropologisch zu untersuchen. Denn gerade wenn Verwandtschaft, Familie und Reproduktion von ihren Rändern bzw. Ausnahmen betrachtet werden, dann wird der Konstruktionscharakter herkömmlicher Wege zur Elternschaft deutlich. Durch die Perspektive von eben nicht herkömmlicher, natürlicher Erzeugung und Verwandtschaft steht die Biologie der Verwandtschaft generell auf dem Prüfstand. Reproduktionstechnologien haben so unser Verständnis von Natur verändert. Technologien wie die IVF, die geschaffen wurden, der Natur zu assistieren, zeigen damit aber genau, wie artifiziell diese ist oder schon immer war. Nun, zurück zur Frage, mit der dieser Vortrag angekündigt war. Können denn Frauen von ihren Freundinnen Kinder bekommen? Und damit zum zweiten Teil, reproduktive Denkbarkeiten. Während meiner Forschung in der Prager Infertilitätsklinik treffe ich Melanie und Roland Cordes, 43 und 44 Jahre alt. Beide haben bereits Kinder aus vorhergegangenen Ehen. Melanie Cordes begründet die Entscheidung für ein gemeinsames Kind mit ihrem jetzigen Ehemann so. Also wir sind jetzt 7 Jahre zusammen und zwar eigentlich überhaupt kein Thema wegen schon vorhandener Kinder, zu pflegender Angehöriger und so weiter. Dann sind die Angehörigen gestorben und die Kinder sind älter geworden. Und jetzt wäre auch mal wieder Platz und Zeit für ein gemeinsames Kind. Vorher wäre das, selbst wenn es geklappt hätte, vielleicht etwas zu viel gewesen. Einfach von der Menge der Aufgaben. Aber jetzt sind wir in so einem Zeitpunkt, wo wir uns überlegt haben, ach, das wäre doch schön, wenn wir noch eins hätten. Der Fall des Ehepaar Cordes ist nicht untypisch für heutige Zugriffe auf die Reproduktionsmedizin. Neben Paaren, bei denen es auch in jüngeren Jahren nicht klappt oder jenen, die ihren Kinderwunsch erst realisieren wollen oder können, wenn ihre eigene Eizellproduktion sinkt, ist ein Kinderwunsch in zweiter oder dritter Ehe ein Beweggrund, um assistierte Reproduktion zu konsultieren. Also zusätzlich zu den rekombinierten Familien, die jetzt beide schon haben, also eben mit den Kindern aus den vorangegangenen Ehen, die aber mittlerweile langsam an dem Punkt sind, das Haus zu verlassen, soll die neue Beziehung eben durch ein neues Kind gekrönt oder komplementiert werden. Im Fall der Cordes auch damit begründet, dass die eigenen Kinder bereits erwachsen werden und sich die beiden mit Anfang 40 noch gut vorstellen können, wieder die Eltern eines kleinen Kindes zu werden. Als sich beide also für diesen erneuten Kinderwunsch entscheiden, sind sie Anfang 40 und da es bei ihnen auf natürlichem Wege nicht klappt, erfahren sie, dass nur assistierte Reproduktion ihnen helfen kann. In Deutschland scheitern 2 IVF-Versuche, die das Paar unternimmt. Dann entscheidet sich das Paar für eine Behandlung ins Ausland zu gehen, weil sie sich davon mehr Erfolg versprechen, weil dort mehr Embryonen kultiviert werden dürfen als in Deutschland. Trotzdem die Stadt Brüssel nur etwa 200 bis 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt liegt, hat sich das Paar aber für eine Fahrt ins 800 Kilometer entfernte Prag entschieden. Melanie Cordes sagt, dass ihnen die Stadt gefällt und ihnen die Mentalität näher sei als in Belgien. Heute wurden ihnen bei dem Vorgespräch in der Klinik vorgeschlagen, die Embryonen mit Hilfe von Präimplantationsdiagnostik untersuchen zu lassen, um den Erfolg bei der nächsten IVF zu erhöhen. Das ist zwar mittlerweile in Deutschland in bestimmten Sonderfällen erlaubt, aber zum Zeitpunkt des Interviews war die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland absolut verboten. Trotz ihren vorangeschrittenen Alters wurde Melanie Cordes noch keine Eizellspende vorgeschlagen, was wiederum die Behandlungsform für die meisten deutschen Patientinnen ist, die ich in Tschechien in der Klinik getroffen habe oder eben die nach Spanien fahren. Die Eizellspende ist in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz von 1990 verboten. Ich frage Melanie Cordes, warum sie denkt, dass die Eizellspende in Deutschland verboten ist. Ihre Antwort ist aus anthropologischer Perspektive sehr instruktiv. Also sie sagt, die Eizellspende ist auch verboten, weil es den natürlichen Möglichkeiten widerspricht. Eine Frau könnte keine Eizelle von einer anderen Frau in sich haben. Eine Frau kann aber von vielen Männern, natürlich nicht gleichzeitig, aber nach und nach schwanger werden. Deshalb ist in Deutschland die Samenspende auch erlaubt. Also diese heterologe Insemination oder wie das heißt. Das ist erlaubt, weil das wäre ja auch naturgemäß möglich, dass ich mit ihm, also meinem Mann, glücklich verheiratet bin, aber ein Kind vom Nachbarn möchte, sag ich mal. Aber dass er sagt, ich möchte, dass du ein Kind von mir bekommst, aber das soll von deiner Freundin sein, das wäre nicht möglich. Und das ist, glaube ich, der Grund in Deutschland, dass es die natürlichen Grenzen sprengt. Was passiert in diesem Zitat zunächst? Zum einen wird darin die Samenspende naturalisiert. Also die Samenspende modelliert nach Melanie Cordes lediglich etwas, was in der Natur auch so vorkommen kann. Der Sex mit dem Nachbarn, das anschließende Kuckuckskind, also Ehebruch, wenn man so will, ein illegitimes Verhalten, aber durchaus kulturell vorstellbar. Für die Eizellspende wiederum scheint es keine derlei kulturelle Vergleichbarkeit zu geben, aber dazu später. Zweitens, als wieder die Natur angesprochen wird, lediglich die Eizellspende. Die Technik, welche die Eizellspende erst ermöglichte, nämlich die In-vitro-Fertilisation, wird hier nicht mehr angesprochen. Und jetzt komme ich zum kleinen Exkurs über die In-vitro-Fertilisation, denn diese Technik galt in ihren Anfangstagen noch als zutiefst wider die Natur, als zu starker Eingriff in die Zeugung und in die Schöpfung. Das ist Louise Brown, die 1978 als erstes Baby, was nach einer In-vitro-Fertilisation gezeugt wurde, zu sehen ist, auf dem Bild auch mit ihren sogenannten, damals haben die sich wirklich Erzeuger genannt, die Ärzte, die es möglich machen, Edward und Steptoe in der Nähe von Manchester in England und das Time Magazine mit dem Test Tube Babies. Und natürlich darf das, wie so oft bei diesen ersten, die Referenz auf Michelangelo, auf die Sixtinische Kapelle nicht fehlen, weil auch diese Nähe von Zeugung und Schöpfung damit sehr, sehr stark abgehoben wurde. Heute wiederum, also über 30 Jahre später, gilt die IVF als relativ normaler Eingriff in der Reproduktionsmedizin. Eizellen werden aus hormonell behandelten Frauenkörpern entnommen, im Labor befruchtet und dann wieder in ihre Körper transferiert. Ob dabei die Eizelle der Empfängerin oder von einer Spenderin im Labor benutzt wird, bleibt auf der Ebene der Laborzeugung relativ gleich. Ermöglicht wurde die Laborerzeugung durch Versuche der experimentellen Embryologie seit Ende des 19. Jahrhunderts. Vor allen Dingen haben Versuche mit der Einführung von Zellmaterial seit den 1940er Jahren geholfen. Also zunächst hat sich die Reproduktionsbiologie ganz stark in der Viehzucht angewendet und erst beim Menschen wurde es dann erst 1978 das erste Mal erfolgreich. Wichtig dafür war natürlich die 60er Jahre, also die Einführung von hormonellen Kontrazeptiva, weil sie für die Kontrolle von hormonellen Zyklen wichtig waren. Die In-vitro-Fertilisation hat neben anderen Techniken wie der Insemination mit Sperma Sex als Grundlage der Fortpflanzung substituiert. Reproduktionstechnologien haben so Heterosexualität durch verschiedene Transfers abgelöst. Und in der modernen Reproduktionsmedizin finden vor allem folgende Transfers statt. Der erste Transfer ist der Transfer zwischen einem Körper und dem Labor. Also Eizellen oder Sperma kommt ins Labor und wird wieder zurück in den Körper transferiert. Der zweite Transfer ist der, dass eben auch Material zwischen Körpern ausgetauscht wird. Also wenn eben eine Eizellspenderin das Verfahren involviert ist oder zusätzlich auch noch eine Samenspende, dann sind eben dritte oder vierte Personen in die Reproduktion involviert. Also mit der Leihmutterschaft sind noch mehr Modelle dann vorstellbar. Und was diese Transfers auch ausmacht, dass andere Zeitlichkeiten der Reproduktion entstanden sind. Also dadurch, dass eben Sperma, Embryonen, mittlerweile aber auch Eizellen eingefroren werden können, können reproduktive Kreisläufe angehalten werden und später wieder kurzgeschlossen werden. Und natürlich dadurch auch räumlich. Also Sperma kann beispielsweise von der Samenbank in Dänemark nach Spanien geschickt werden und dort aufgetaut werden. Damit sind Modelle der heterosexuellen Fortpflanzung und der Zweielternschaft nicht mehr zwingend für die Reproduktion. Wie ich schon gesagt habe, mittlerweile wird ausgegangen, dass 5 Millionen Kinder durch die In-vitro-Fertilisation entstanden sind. Wenn man das auf die Rate der Lebendgeburten für einige Industrieländer vergleicht, die USA liegt relativ weit hinten. Das hat aber auch vor allen Dingen damit zu tun, dass in den USA die Behandlungen unglaublich teuer sind im Vergleich zu Europa und dass der Zugriff für einkommensschwache Gruppen kaum möglich ist. In Deutschland liegt dann so im Mittelfeld und die Länder, die am höchsten sind, sind Belgien, Slowenien und Dänemark in Europa. Also generell sind die ganzen skandinavischen Länder weit oben, was damit zu tun hat, dass da Krankenkassen mehr übernehmen von den Behandlungen. Die IVF wurde anfangs von den Medizinern vor allen Dingen darüber dargestellt mit dem Slogan Giving Nature a Helping Hand und was man auf Deutsch vielleicht übersetzen könnte, mit der Natur auf die Sprünge helfen. Und interessant ist da, dass eigentlich sehr stark auf die Natur rekurriert wird. Also die Technologie ersetzt die Natur nicht, sondern die Technologie assistiert einem natürlichen Vorgang, der jetzt halt eben nicht mehr in einem Körper stattfindet, sondern in einer Petrischale. Eine noch stärkere Assistiertheit wird bei der 1992 praktizierten Methode der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion, als ICSI abgekürzt, verwendet. Also links sehen Sie die Eizelle, die von der Pipette festgehalten wird und rechts in der Mikroinjektionsnadel ist ein Spermium enthalten. Also hier wird jetzt das Spermium direkt in die Eizelle eingebracht. Also damit hat sich der Vorgang, aus der vorher in der Petrischale stattfand, natürlich nochmal, ist viel stärker technologisch geworden und löst aber auch die herkömmliche IVF immer mehr ab. Also wird mittlerweile auch zu einer Standardanwendung in der Reproduktionsmedizin. Die Eizellspende wird seit 1984 praktiziert und was vielleicht auch noch in dem ganzen Zusammenhang gerade mit der Eizellspende, aber auch mit anderen Verfahren zu nennen, ist halt die zunehmende reproduktive Mobilität, also vor allen Dingen unter diesem Stichwort Reproduktionstourismus, dass eben unterschiedliche Gesetze, zum Beispiel in Europa, dass eben in Deutschland die Eizellspende verboten ist, in anderen Ländern erlaubt ist, Paare oder Einzelpersonen unterwegs sind, aber auch, dass beispielsweise in Spanien lesbische Frauen und Frauen ohne Partner auch Zugang zur Reproduktionsmedizin haben. Für die Eizellspende gelten in Europa mittlerweile Spanien und Tschechien als die Hotspots. Zum dritten Teil. Die Eizellspende als Deneutralisierung von Elternschaft, also beziehungsweise hier von Mutternschaft. Eben hatte ich dargestellt, wie bei der In-vitro-Fertilisation der Sex durch einen Modus des Transfers ersetzt wird. Jetzt ist es den Petrischalen und Pipetten im Labor aber vollkommen egal, aus welchem Körper die Keimzellen kommen. Also ob die Eizelle aus dem Körper der Empfängerin stammt, in den sie befruchtet zurückgehen soll oder ob sie von einer anonymen Spenderin stammt. Was Melanie Cordes irritiert, ist eigentlich die nicht mehr heterosexuelle, wenn man so will, Fließrichtung der Eizellspende. Mit der konventionellen IVF wurde zwar die Befruchtung ins Labor verlegt, aber wenn die Keimzellen von Frau und Mann verwendet wurden, dann wurde damit noch das westliche Verständnis von reproduktiver Substanz aufrechterhalten. Nämlich nach diesem Verständnis steuert der Vater 50% der Materie bei, die Mutter die anderen 50%. Wird eben eine Samenspende verwendet, dann wird eben das Material des Vaters ausgetauscht. Die Figur des Vaters in diesem Konzept war immer schon die unsichere. Die Vaterschaft wurde darüber angenommen, dass der Vater Geschlechtsverkehr mit der Mutter hatte. Daher wird Vaterschaft in den meisten Rechtssystemen über die Heirat oder den Sprechakt der Vaterschaftsanerkennung hergestellt. Dennoch ist es klar, dass ein gewisser Prozentsatz von Kindern einen anderen Vater hat. Auf dieses kulturelle Repertoire des Kuckuckskindes greift Melanie Cordes zurück. Also bis zur Einführung der In-vitro-Fertilisation galt eigentlich die Mutterschaft als über körperliche Praktiken wie die Schwangerschaften die Geburt gesichert, weil die Eizelle wurde in dem Körper befruchtet, aus dem sie stammt. Durch In-vitro-Fertilisation und die Eizellspende ist dieser Rechtsgrundsatz erschüttert werden. Denn wenn Eizellen außerhalb des Körpers befruchtet werden können, warum sollte dann nicht auch die Eizelle austauschbar sein? Für die Reproduktionsmedizin ist dieses Verfahren sogar noch recht erfolgreich. Es können ältere Frauen mit sinkender Eizellproduktion Mutter werden. Zudem trägt die Arbeitsteilung, also jetzt wird nicht mehr eine Frau behandelt, sondern zwei. Also die Spenderin macht die Hormonstimulation mit und die Operation der Eizellentnahme. Die Empfängerin wird aber viel weniger stimuliert in dem Fall und macht nur den Embryotransfer mit. Und das ist für die Medizin halt eben besser, weil sie einen weniger gestressten Körper dadurch hat. Für die anonymisierte Spenderin in diesem Programm bleiben natürlich die Risiken, die auch bei einer normalen IVF auftreten können, wie Überstimulationsrisiko etc. auf der Seite der Spenderin dann in dem Fall. Bei der Eizellspende findet der Transfer also nicht mehr zwischen den Geschlechtern statt, also wie zwischen Nachbarin und Nachbar, was zwar eben Ehebruch wäre, aber eben kulturell vorstellbar, sondern zwischen zwei Frauen. Hier kann also wirklich die Freundin ihre Eizellen spenden. In einigen Ländern ist es sogar möglich, dass die Schwester, die Mutter oder die Tochter als Spenderin auftreten können. Und in der Forschungsliteratur, also gerade in der US-Amerikanischen, gibt es auch diese Fälle der sogenannten intergenerationalen Spende. Dadurch wird ein Konzept von Mutterschaft irritiert, das lange als nicht teilbar galt. Während dies in anderen Ländern möglich ist, ist die Eizellspende in Deutschland verboten. Eine Form von gespaltener oder fragmentierter Mutterschaft, also so wird das meistens thematisiert, dies ermöglicht, dass es eine genetische Mutter und eine austragende Mutter gibt, sollen verhindert werden. Die Eizellspende gilt als ein stärkerer Angriff auf die Fakten der Natur. Durch sie ist es möglich, die nicht nur symbolische, sondern auch materielle Definition von Mutterschaft zu denaturalisieren. Durch die Eizellspende ist genetische Mutterschaft zu einer ebenso instabilen Figur geworden wie genetische Vaterschaft. In der Vorstellung von Melanie Cordes kann die Reproduktion zwischen Freundinnen nicht funktionieren. Eine Praxis von lesbischen Paaren in den USA zeigt aber, dass sehr wohl ein spezifisch lesbisches Reproduktionsmodell durch Eizelltransfer möglich geworden ist. Wenn beispielsweise die Eizellen einer Frau entnommen werden und nach Laborbefruchtung ihrer Partnerin eingesetzt werden, dann werden in einer Beziehung plötzlich zwei verschiedene biologische Funktionen von Mutterschaft ermöglicht. Eine genetische Mutter, die ihre Eizellen hergibt, und eine austragende Mutter, die das Kind der beiden gebiert. Also das ist zum Beispiel, warum Laura Marmor sagt, dass es hier ein Queering der Reproduktion gegeben hat, das erst durch diese Technologien in diesem Grad ermöglicht wurde. Bisher wurde meist eine Unterscheidung zwischen biologischer und sozialer Elternschaft gezogen. Fälle wie der eben geschilderte zeigen aber, dass auch die biologische Ebene der Reproduktion mittlerweile in den Bereich der Gestaltbarkeit gekommen ist. Aufgrund dessen wird auch in den New Kinship Studies insbesondere die aktive Herstellung von Verwandtschaft betrachtet und häufig unter diesem Stichwort Doing Kinship bezeichnet. Durch die In-vitro-Fertilisation wird Natur produziert. Und durch die Befruchtung im Labor sind zudem neue Entitäten entstanden, also beispielsweise kryokonservierte Embryonen oder aber auch Stammzelllinien, deren Patentierung sowohl Fragen des intellektuellen Eigentums wie auch der Personenschaft berührt. Ich wollte jetzt noch kurz auf ein Problem der Eizellspende und Samenspende eingehen. Das hat mit der Anonymisierung in einigen Ländern zu tun. Also da, wo ich geforscht habe, in Spanien und Tschechien, wird die Eizellspende und auch die Samenspende anonymisiert vollzogen. In anderen Ländern wie eben England oder Schweden wurde die Anonymität aufgehoben. Trotzdem wird versucht, eben Eizellspenderinnen oder Samenspender zu suchen, dann in diesen Fällen, wo gewisse Ähnlichkeiten hergestellt würden mit eben dem Empfängerpaar. Und das ist ja auch so ein Punkt darin, also das fand ich nochmal interessant für das Thema Wahlfamilie, Zwangsverwandtschaft hier, dass es eben auch diese neuen Zwänge, die dadurch entstehen, also der eine Zwang, der natürlich durch Eizellspende oder Samenspende entsteht, wenn Leute, angenommen, wenn sie das unbedingt verheimlichen wollen später, entsteht natürlich der Zwang der Ähnlichkeit. Also das ist ja eine Situation, die viele Eltern kennen. Ich lese mal vor, du bist aber süß und so schöne blaue Augen, die hast du bestimmt nicht von deinem Vater. Also diese Ähnlichkeitsregime, die ja teilweise auch bei biologischer Elternschaft laufen, die aber für biologische Eltern halt leichter ist, dadurch das durchzuqueren, was für Paare, bei denen eben eine Eizellspende ist und die wollen das eben nicht erzählen, dann zum gewissen Spießrutenlauf werden kann. Das bedeutet nicht, dass alle Paare diese Geheimhaltung wollen. Und es setzt sich auch zunehmend eigentlich so eine Debatte durch um eben Disclosure. Also Disclosure ist der englische Ausdruck für so die sogenannte Offenlegungspflicht, dass eben Kindern die Daten über Samenspender und Eizellspender später zugänglich gemacht werden soll. Das wirft aber natürlich ein Problem auf, wenn zurzeit viele nach Spanien, nach Tschechien fahren, wo eben die Anonymität gilt, wo Kinder diese Möglichkeit später nicht haben. Die englische Anthropologin Monika Konrad spricht deswegen auch davon, dass es in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Tracing- und Tracking-Praktiken durch Europa geben wird, wo Kinder ihre Halbgeschwister oder ihre genetischen Eltern suchen werden. Dieser Diskurs, aber ich sehe den trotzdem ein bisschen problematisch, diesen Diskurs um Disclosure und genetische Wurzeln, weil der ist natürlich auch ein Grund, warum beispielsweise Eltern, die eben durch Samenspende oder so ein oder beide Elternteile eine nicht genetische Position haben, warum das für die immer dann nochmal doppelt problematisch ist und vielleicht zu dieser Geheimhaltung auch beiträgt. Ich komme zum Schluss, zu den neuen Akteuren und den neuen Zeitlichkeiten der Reproduktion. Und ich hatte mich bisher vor allen Dingen auf Verfahren der Reproduktionstechnologien bezogen, die eben eine Rekombination der Kleinfamilie wiederherstellen sollen. Also in diesem Munsch, wie es im Englischen heißt, completing a family, also eine Familie zu komplettieren. Ich habe mich noch nicht bezogen auf, dass das heute auch ein hoher Zugriff auf In-vitro-Fertilisation oder Samenspende ist von Personen, die eben anstreben, Eltern zu werden, ohne eine Partnerschaft zu haben oder ohne diese anzustreben. Beispielsweise in der Literatur zum Beispiel sind dazu nennen die sogenannten Single Mothers by Choice. Und die Klinik in Barcelona, in der ich zur Feldforschung war, gibt an, dass mittlerweile jede fünfte ihrer Patientinnen eine alleinstehende Frau ist, die in die Klinik kommt. Und laut dem spanischen Gesetz werden eben alle Frauen behandelt, egal ob es ein Partner oder egal was für eine sexuelle Orientierung sie haben. Was beispielsweise in Deutschland nicht möglich ist, es ist in den Richtlinien der Bundesärztekammer drin, dass nach wie vor das heterosexuelle verheiratete Paar bevorzugt wird, außer in einigen Ausnahmefällen. Allerdings selbst in Großbritannien, also das Land, wo die In-vitro-Fertilisation sehr früh war und wo eigentlich eine viel größere Normalisierung herrscht als in anderen Ländern, wurden gerade diese Fälle vor einigen Jahren, gingen die durch die Presse und wurden dann sehr skandalisierend als die sogenannten Jungfrauengeburten verhandelt. Und der Skandal darin war eigentlich nicht nur die bloße Abwesenheit des Vaters dann, sondern skandalisiert wurde eben, Kinder zu planen, für die es gar keinen Vater geben soll. Also generell hat sich ja eine reproduktive Zeitlichkeit verschoben durch andere Erwerbsbeschäftigungen, aber auch durch den Siegeszug von Verhütungsmitteln etc. Also da kommt ja ganz viel zusammen, haben sich Lebensabschnitte, Kinder werden halt einem späteren Alter heute bekommen, was aber auch immer wieder mit dem Problem zu tun hat, dass natürlich aber auch im späteren Alter es oft höhere Probleme mit Infertilität auftauchen. Jetzt wird ja deswegen das Social Freezing so propagiert. Mit Social Freezing sollen eben junge Frauen bzw. Frauen in einem Alter, wo eben noch eine hohe Eizellproduktion da ist, sich ihre Eizellen einfrieren lassen, damit sie im späteren Alter dann wieder aufgetaut werden können. Damit würde sowas wie die Eizellspende, also eine Involviertheit von Dritten, nicht mehr nötig sein. Interessant ist auch, dass gerade mit der Eizellspende, die letzten Jahre wurden ja auch immer in der Presse Fälle skandalisiert, wo eben eine über 60-jährige Mutter aufgetaucht ist. Das waren meistens Fälle, wo die Eizellspende eben angewandt ist. Was ich daran halt interessant finde, dass es halt immer nur die Mutter skandalisiert wird. Also die Väter werden ja nach wie vor nicht skandalisiert, wenn jetzt ein Vater über 60 ist. Und was sich aber daran zeigt, dass natürlich die Sorge für Kinder immer noch mehr in die Verantwortung von Müttern gelegt wird. Also wenn ein Vater meinetwegen dann halt tot ist, wenn das Kind 10 sein könnte, wenn das Kind 10 ist, nicht so ein Drama scheinbar ist, als wenn die Mutter es wäre. Beispielsweise Blut, was eigentlich immer so eine starke Substanz war, also Blutverwandtschaft, bis heute wird das verwendet, ist ja sowas von hochsymbolisch, also weil zum Beispiel Blut spielt bei der Fusion von Keimzellen überhaupt keine Rolle. Und aber auch unser biogenetisches Verständnis, dass eben die Keimzellen zu 50% von der Frau, zu 50% vom Mann kommen, ist ja auch durch Verfahren wie Eizellspende, Embryonenspende, zunehmend erodiert worden. Also bis jetzt gibt es ja nur Versuche bei Mäusen, aber wenn es geschafft werden könnte, über adulte Stammzellen, also dass quasi aus einem Frauenkörper sowas wie Sperma erzeugt werden könnte, dann könnten wirklich Männer aus der Reproduktion ausgeschlossen werden. Und dann wäre wirklich das Zitat, auf das ich heute immer wieder rekurriert habe, dann wäre dieser Moment, also dass wirklich zwei Frauen Kinder reproduzieren, viel mehr möglich als früher.
So, Dr. Sven Bergmann hat uns gerade erzählt, wie Eizellen außerhalb des Mutterleibs befruchtet werden können. Enge Grenzen ziehen da noch die Gesetze, noch, doch immer mehr kommt in Bewegung, wie uns die Professorin Friederike Wabler von der Frankfurter Goethe-Universität berichtet. Biologie oder Bindung, Wandel der Familie im Recht.
Es gibt dieses Institut der Ehe, das bietet einen relativ stabilen, sozial anerkannten Rahmen dafür, eine heterosexuelle Zweierbeziehung zu leben, wird deswegen nach wie vor von, das haben wir ja gesehen, relativ vielen Menschen genutzt, insbesondere wenn sie Kinder großziehen wollen. Dieses rechtliche Institut der Ehe schließt Menschen ein, ja, ein Mann und eine Frau können heiraten, schließt aber auch Menschen aus. Eine Frau und eine Frau können nicht heiraten. Dafür gibt es jetzt ein anderes Rechtsinstitut, aber jedenfalls wird damit eine gewisse gesellschaftliche Normalitätsvorstellung konstruiert. Das Zweite ist, dass das Recht natürlich versucht, auf gesellschaftlichen Wandel zu reagieren. Dazu komme ich gleich, ne, wenn wir uns die Beispiele angucken. Und das Dritte ist, dass man Recht auch mit der Intention schaffen kann, Gesellschaft zu verändern. Ob und wie das funktioniert, ist sehr umstritten. Und ein Beispiel dafür ist vielleicht die Unterhaltsrechtsreform. Ja, da hat der Gesetzgeber sich vorgestellt, dass dieses neue Unterhaltsrecht dazu führen soll, dass insbesondere Frauen, auch wenn sie Kinder bekommen, schneller wieder in die Arbeit zurückgehen und dass sie dafür sorgen, dass sie auch während der Ehe ökonomisch unabhängig bleiben. Was ja ein netter Gedanke ist, weil es sozusagen die Abhängigkeit von erwachsenen Personen untereinander mindert und die Autonomie des Individuums fördert, was natürlich nach hinten losgeht, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht da sind. Insofern kann man natürlich versuchen, mit Recht Gesellschaft zu steuern, aber es funktioniert nicht immer und produziert manchmal auch gegenteilige Effekte. Ist also relativ kompliziert, das sollten wir im Hinterkopf haben, wenn wir uns Elternschaft angucken. Also die Frage, welche Konstellation von Erwachsenen und Kind erkennt das Recht als Elternschaft an. Und dazu müssen wir uns vorstellen, dass ja die Elternstellung auch eine Rechtsposition verschafft. Wenn ich Mutter oder Vater eines Kindes bin, dann habe ich das Recht, dieses Kind zu erziehen, relativ frei von staatlichen Einflüssen. Ich habe aber natürlich auch Pflichten gegenüber dem Kind insbesondere, nämlich ich muss diese Elternverantwortung dann auch wahrnehmen. Wir gucken mal kurz in die Verfassung. Ich habe so ein paar Gesetzestexte und so ein paar Zitate aus Gerichtsentscheidungen mitgebracht. Artikel 6 des Grundgesetzes enthält sozusagen die große Normalitätsvorstellung dessen, was die Verfassung sich unter einer Familie oder einem Eltern-Kind-Verhältnis vorstellt. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Familie, wie gesagt, betrachtet als Eltern-Kind-Verhältnis. Und dann der Abschnitt, in dem es um die Kindererziehung geht. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Da wird so ein Dreiecksverhältnis zwischen Staat, Eltern und Kindern konstruiert. Das muss uns hier aber gar nicht so sehr interessieren, sondern was Sie hier sehen können, ist, dass das Grundgesetz keinerlei Aussage darüber enthält, woran Elternschaft eigentlich anknüpft. Knüpft es an die leibliche Verwandtschaft an? Knüpft es an eine besondere Art sozialer Beziehung an? Tut es möglicherweise beides? Das können wir der Verfassung nicht entnehmen. Insofern ist das tatsächlich ein Gebiet, in dem wir Wandel innerhalb der Rechtsvorstellung und der gesellschaftlichen Vorstellung so über die Jahrzehnte beobachten können. Begrifflich unterscheiden wir die leibliche Elternschaft, die durch Zeugung und Geburt entsteht. Wir haben schon gehört, dass es bei Müttern unter Umständen heutzutage auch nochmal gespalten auftreten kann. Aber wir bleiben mal dabei. Leibliche Elternschaft entsteht durch Zeugung oder Geburt. Dann gibt es die soziale Elternschaft, die darin besteht, dass man tatsächlich Verantwortung für ein Kind übernimmt. Die soziale Elternschaft wirft eigentlich am meisten die Frage auf, was Elternschaft eigentlich ausmacht. Was unterscheidet eine Mutter oder einen Vater von dem, was eine Patentante macht? Oder ein netter Nachbar, mit dem man schon seit 20 Jahren zusammen wohnt. Oder eine Großmutter. Und man wird wohl sagen müssen, dass Elternschaft oder Elternverantwortung darin besteht, dass man tatsächlich umfassend, also für alle Belange des Kindes verantwortlich ist und dass diese Verantwortung potenziell lebenslang besteht. Man muss das Kind ja nicht nur pflegen und erziehen, bis es erwachsen ist, sondern das Kind hat beispielsweise auch einen Erbanspruch, der sich unter Umständen erst realisiert, wenn das Kind schon über 60 ist. Insofern potenziell lebenslange Verantwortung. Und dann natürlich die rechtliche Elternschaft, die ganz simpel dadurch zustande kommt, dass man als Mutter oder Vater in die Geburtsurkunde eingetragen wird. Und in dem, was hier schon so als die warm traditionelle Familie bezeichnet wurde, fällt das alles zusammen. Ein Mann und eine Frau sind verheiratet, bekommen ein Kind. Das ist das leibliche Kind, für das sie die soziale Elternschaft übernehmen und rechtlich als Eltern zugeordnet sind. Und wir haben auch schon gesehen, dass es viele, viele Fälle gibt, in denen diese Dinge auseinanderfallen. Ja, es gibt leibliche Eltern, die nicht rechtliche Eltern sind. Es gibt soziale Eltern, die nicht rechtliche Eltern sind. Es gibt soziale Eltern, die rechtliche Eltern sind, zum Beispiel, wenn sie das Kind adoptiert haben. Insofern stellt sich hier dann immer die Frage, was überwiegt eigentlich? Dazu ein Fall. Ein Fall, der verschiedentlich vor Gericht verhandelt wurde, bis hin zum Bundesverfassungsgericht und zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der ganz klassische Fall des Kuckuckskindes, von dem wir hier auch schon gehört haben. Wir stellen uns eine Frau A vor, die ist mit einem Herrn B verheiratet, hat eine Affäre mit C, wird aus dieser Affäre schwanger. Sie erzählt weder dem B noch dem C, also weder ihrem Ehemann noch der Affäre, dass das Kind nicht von dem Ehemann abstammt. B geht davon aus, dass er Vater des Kindes ist. Er wird als Vater des Kindes eingetragen. Das geht über mehrere Jahre so, dass das Kind in der Ehe großgezogen wird. Dann erfährt C, warum auch immer, davon, dass er der leibliche Vater des Kindes ist und sagt, jetzt möchte er aber bitte als Vater in die Geburtsurkunde eingetragen werden und er hätte auch gern ein Sorgerecht. Das ist sozusagen die eine mögliche Konstellation, dass der B sagt, das ist mein Kind, ich akzeptiere das als mein Kind, ich möchte diese Vaterstellung behalten. Es gibt natürlich auch den anderen Fall, in dem Väter, wenn sie feststellen, dass das Kind nicht von ihnen stammt, sofort die Vaterschaft anfechten und dann über alle Berge sind sozusagen. Aber wir nehmen mal an, dass es so ist, weil das die Konstellationen sind, die die Gerichte beschäftigt haben, wo der soziale und rechtliche Vater seine Vaterstellung nicht hergeben wollte und der leibliche Vater dann darauf pochte, diese Vaterstellung zu erlangen. Was ich interessant finde, ist, dass diese Fälle in der Literatur, also in den Medien, aber auch in der juristischen Fachliteratur ganz unterschiedlich dargestellt werden. Es gibt die einen, die sagen, oh, das ist die egoistische, skrupellose Frau, ja, die ihrem Mann ein Kind untergeschoben hat und gleichzeitig den leiblichen Vater seiner Rechte beraubt. Ja, das ist also sozusagen die Geschichte eines in die Ehe eingeschmuggelten Kindes. Und es gibt die andere Geschichte, die sagen, der wahre Egoist ist ja wohl der leibliche Vater, der sich hier anmaßt, nach so vielen Jahren, in denen er sich nie um das Kind gekümmert hat und auch nicht darum gekümmert hat, was sozusagen die Folge seiner Affäre war, jetzt ankommt und sich anmaßt, eine funktionierende Familie zu zerstören, indem er auf irgendwelche Rechte pocht, hinter denen keine Bindung steckt. Das sind sozusagen die Extremerzählungen. Die Extremerzählungen dieser Geschichte, die so ein bisschen deutlich machen, um was für existenzielle Fragen es hier tatsächlich geht und was für Bilder auch dahinter stecken. Wir können ja mal versuchen, uns das etwas wertfreier anzugucken und erstmal zu gucken, wer wird hier eigentlich unter welchen Umständen rechtlich dem Kind als Elternteil zugeordnet. Und das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, dass Mütter und Väter, Frauen und Männer in dieser Hinsicht extrem unterschiedlich behandelt werden. Das wird in der Diskussion gelegentlich vergessen, ja, weil die Zuordnung des Kindes zur Mutter so leicht ist, dass man meint, darüber muss man nicht reden. Aber wenn man sich das in der Gesamtschau anguckt, ist da doch eine erhebliche Ungleichbehandlung zu beobachten. Wir fangen mal mit der Mutter an. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Das heißt, bei den Müttern wird ganz klar an die leibliche Abstammung angeknüpft. Und wir haben schon gehört, dass in Deutschland leibliche Abstammung tatsächlich bedeutet, dass die Mutter auch die genetische Mutter sein soll. Ja? Wenn eine Frau nach Tschechien fährt, sich eine Spendereizelle einpflanzen lässt und das Kind in Deutschland zur Welt bringt, ist sie natürlich die Mutter, die das Kind geboren hat und wird als solche eingetragen. Aber nach dem Embryonenschutzgesetz soll das eigentlich nicht sein, weil man die sogenannte gespaltene Mutterschaft vermeiden möchte. Das Gleiche gilt für die Leihmutterschaft, die in Deutschland verboten ist, aber in anderen Ländern ja durchaus auch zulässig ist. Das heißt, der einzige Weg, wie eine Frau soziale Mutter eines Kindes sein kann, also ohne sozusagen es geboren zu haben, ist die Adoption. Natürlich können Frauen Kinder adoptieren, die stammen dann nicht leiblich von ihnen ab und dann sind sie die rechtliche Mutter des Kindes. Das ist im Grunde schon immer so gewesen, sozusagen ein altehrwürdiges Prinzip des Zivilrechts, das bis ins römische Recht zurückverfolgt werden kann. Vielleicht ganz kurz die Frage, was dahinter steckt. Ich bin jetzt keine Soziologin, ich kann da nur spekulieren. Der eine Gesichtspunkt, der immer wieder angeführt ist, dass man sagt, die Mutter ist nun mal der einzige sichere Elternteil in dem Moment, in dem das Kind auf die Welt kommt. Und weil das Kind in dem Moment, in dem es auf die Welt kommt, eine Person braucht, die rechtlich für es verantwortlich ist und es vertreten kann und sozusagen in der Elternpflicht steht, nimmt man eben die Mutter. So. Ich glaube aber durchaus, also wenn ich mir diese Diskussion um die Eizellspende angucke, das klang ja schon an, dass dahinter schon auch ein gewisses Mutterschaftsideal steckt. Nämlich die Vorstellung, dass Mütterlichkeit eben nicht nur sozial vermittelt wird, sondern etwas Natürliches ist. Ja, dass aus einem natürlichen Prozess der Schwangerschaft und der Geburt entsteht, gegen das die Mutter sich auch eigentlich gar nicht wirklich wehren kann und sozusagen über eine bloße soziale Bindung, die man ja auch mit seinen Nichten und Neffen oder so haben kann oder mit seinen Nachbarskindern, hinausgeht. Also die Vorstellung, dass die Bindung durch die Biologie erzeugt wird. Wir wissen aus der gesellschaftlichen Realität, dass das nicht immer unbedingt funktioniert. Es kann für junge Mütter genauso schwierig sein wie für junge Väter, sich in diese Mutterrolle hineinzufinden und eine Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Insofern ist das schon ein sehr starkes Ideal, das auf vielen jungen Müttern auch sehr lastet. Aber ich denke, das steckt hinter dieser sehr, sehr auf die Leiblichkeit konzentrierten Regelung. Der Vater. Ich fange mal mit der aktuellen Regelung an. Also die Regelungen zur Vaterschaft haben sich seitdem das BGB im Jahr 1900 in Kraft trat enorm geändert. Und insbesondere im Jahr 2013 haben sie sich nochmal enorm geändert. Also das ist eine heiße aktuelle Diskussion und Entwicklung. Heute im BGB, erster Punkt, Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Das heißt, wenn das Kind in eine bestehende Ehe geboren wird, dann ist der Ehemann der Mutter der Vater. Ganz einfach. Da geht es weder um Biologie noch um Bindung. Die hat man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern es geht um den Status. Und das ist eigentlich auch der Ausgangspunkt des BGB von 1900 und des Zivilrechts, das es davor gab, dass die eigentlich wichtige Unterscheidung damals war, ob das Kind ehelich ist oder nicht. Weil die ehelichen Kinder hatten alle Rechte und die nicht ehelichen Kinder hatten einen recht marginalisierten Status. Insofern gab es schon im BGB von 1900 eine sogenannte Vaterschaftsvermutung. Es stand damals ein bisschen expliziter drin, dass man vermutet, dass der Mann seiner Frau während der Empfängniszeit beigewohnt hat. Das Merkmal hat man gestrichen. Jetzt ist es sozusagen nur noch so, dass in dem Moment, in dem das Kind in die Ehe geboren wird, der Ehemann der Mutter zum Vater des Kindes wird. Er kann dann anfechten, wenn ihm das nicht geheuer ist. Aber das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Das ist der eine Weg, zum Vater eines Kindes zu werden. Wie gesagt, mit Biologie oder Bindung hat das noch gar nichts zu tun. Gibt es die zweite Möglichkeit? Vater eines Kindes ist der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat. Auch dafür brauche ich überhaupt keine leibliche Verbindung. Es gibt immer wieder Fälle, in denen sich leibliche Väter ausgebotet fühlen, weil die Mütter einen guten Freund bitten, rechtzeitig die Vaterschaft anzuerkennen. Denn für die Anerkennung der Vaterschaft braucht man die Zustimmung der Mutter. Man muss nicht nachweisen, dass es eine leibliche Verbindung zu dem Kind gibt, dass das Kind genetisch von einem abstammt, sondern man kann zum Amt gehen und sagen, ich erkenne die Vaterschaft für dieses Kind an. Wenn die Mutter zustimmt, ist man rechtlicher Vater des Kindes. Und wenn man das tut, bevor der leibliche Vater sich gemeldet haben kann, dann ist der unter Umständen sozusagen ausgebotet. Ja? Auch das, wie man sieht, knüpft weder an die leibliche Abstammung noch an eine soziale Bindung an. Ist vielleicht jetzt erstmal überraschend. Und hier kommt die leibliche Verbindung. Dritte Möglichkeit, zum rechtlichen Vater eines Kindes zu werden, ist die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft. Ja, und da geht es dann tatsächlich um die genetische Verwandtschaft. Das macht man, wenn die Mutter sich weigert, den Vater zu nennen oder wenn es mehrere mögliche Anwärter auf die Vaterschaft gibt oder aber wenn jemand eine rechtliche Vaterschaft angefochten hat. Wenn also in unserem Beispiel der Ehemann der Mutter sagt, ich habe doch den Verdacht, weil dieses Kind sieht mir nicht ähnlich, aber es sieht meinem Nachbarn ähnlich, ich habe den Verdacht, dass dieses Kind nicht von mir stammt, dann kann er die Vaterschaft anfechten. Wenn dann die genetische Verwandtschaft zu dem Nachbarn festgestellt wird, ist der Nachbar automatisch rechtlicher Vater des Kindes. Das ist sozusagen die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft, wo es um die Leiblichkeit geht. Wir finden die soziale Elternschaft insbesondere bei der Adoption, denn da nehmen ja Menschen, die nicht mit einem Kind genetisch verwandt sind, ein Kind in ihre Familie auf und werden wie leibliche Eltern zu den vollen Eltern des Kindes, die Verwandtschaftsverhältnisse zu den leiblichen, also genetischen Eltern, erlöschen. Wir finden die soziale Elternschaft auf der Ebene von Sorge- und Umgangsrechtsregelungen, allerdings rudimentär. Stiefeltern haben gewisse sorgerechtliche Befugnisse. Stiefeltern, von denen man sich trennt, haben unter Umständen einen Umgangsrechtsanspruch. Da findet sich die soziale Elternschaft. Und die soziale Elternschaft findet sich im Verhältnis, wenn wir nochmal an unser Beispiel denken, von dem Kuckuckskind, im Verhältnis des leiblichen Vaters zu dem Ehemann der Mutter. Denn der leibliche Vater hat im Verhältnis zu seinem Kind eine nach wie vor durchaus prekäre Stellung. Und um das zu zeigen, gehe ich so ein bisschen in die Geschichte der Rechte des leiblichen Vaters. Im BGB von 1900 stand folgender Satz: Ein uneheliches Kind und dessen Vater gelten nicht als verwandt. Auch da hatte ich schon gesagt, weder Biologie noch Bindung, Status. Ja? Ein eheliches Kind ist mit seinem Vater verwandt, egal ob es leiblich von ihm abstammt oder nicht. Ein uneheliches Kind ist unter gar keinen Umständen mit seinem Vater. Ja? Es steht ja sein Vater, also man erkennt schon an, dass es eine genetische Verbindung gibt, aber die gelten nicht als verwandt. Das war so bis 1970. Was sehr spannend ist, ist sich anzugucken, was eigentlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes, die ja diesen Familienartikel, besonderer Schutz des Staates und so weiter, erdacht haben und diskutiert haben, weil im Zusammenhang mit der Diskussion des Artikel 6 des Grundgesetzes auch die Stellung der unehelichen Kinder streitig war. Und da passierte jetzt Folgendes. Das Zweite war, dass der leibliche Vater in der Kuckuckskind-Konstellation bis 2004 kein Recht hatte, die Vaterschaft anzufechten. Das heißt, in dem Moment, in dem der Ehemann der Mutter rechtlicher Vater war, war der leibliche Vater raus. Ja, keine Chance. Und der dritte Punkt war dann konsequent, dass der leibliche Vater auch nicht wirklich ein Sorgerecht für sein Kind bekommen konnte. Und das galt bis vor relativ kurzer Zeit, bis ins vergangene Jahr, auch für nicht-eheliche Väter. Das heißt, es gab Konstellationen, in denen ein Mann und eine Frau unverheiratet zusammenlebten, ein Kind bekamen und die Mutter aber sagte, ich möchte nicht, dass du das Sorgerecht bekommst. Und der Vater kein Sorgerecht hatte, mit den entsprechenden Konsequenzen, wenn die Beziehung auseinanderging. Dass sozusagen dann die Mutter das alleinige Sorgerecht hatte und der Vater nur Umgangsrechte einklagen konnte. Das war sozusagen die Ausgangssituation des leiblichen, nicht-ehelichen Vaters, ja, vor 2004 sozusagen. So, und jetzt zurück in den Parlamentarischen Rat und der Frage der Verwandtschaft des unehelichen Vaters mit seinem Kind. Das war der Mann von der CDU, der sagte, ein eheliches Kind lebt in der Familie unter der Obhut von Vater und Mutter. Das uneheliche Kind lebt nicht in einer Familie, sondern steht in einem einseitigen Verhältnis zur Mutter. Solche Verschiedenheit kann keine Verfassungsbestimmung aus der Welt schaffen. Damit begründet, dass eine Gleichstellung der unehelichen, heute nicht-ehelichen Kinder nicht möglich sei. Was ist das? Das ist eine extreme Naturalisierung einer reinen Rechtslage. Ja, nur das Recht hat gesagt, der leibliche Vater ist mit seinem Kind nicht verwandt. Und hier wird das als eine unumstößliche, natürliche Tatsache dargestellt, dass ein unehelicher Vater und sein Kind keine Familie bilden können. Das war die eine Strategie. Gegenposition, eine der wenigen Mütter unseres Grundgesetzes, Friederike oder Frieda Nadig von der SPD. Es ist doch wohl das natürlichste Recht, dass das uneheliche Kind mit seinem Vater, selbst wenn er gesetzlich nur Erzeuger genannt wird, verwandt ist. Also da tatsächlich der Verweis auf die Natur. Man sagt, diese natürliche Verbindung muss doch auch eine rechtliche Verwandtschaft stiften. Bis 1970, wie gesagt, hatten wir im BGB diese Klausel, dass das uneheliche Kind mit seinem Vater nicht als verwandt gilt und dann wurde das geändert. Also heute wird dieses Verwandtschaftsverhältnis nicht mehr in Frage gestellt. Jetzt zur Frage, ich hatte ja drei Punkte, die Verwandtschaft, die Anfechtungsberechtigung und das Sorgerecht. Und beim Sorgerecht hatten wir das Problem, dass wir eine enorme Machtstellung der Mutter hatten, natürlich. Also es gab dann irgendwann in den 90ern die Regelung, dass auch unverheiratete Eltern gemeinsam ein Sorgerecht ausüben konnten. Ja, da konnte man oder kann man bis heute zum Jugendamt gehen und die sogenannte Sorgeerklärung, gemeinsame Sorgeerklärung abgeben und dann kriegt man das gemeinsame Sorgerecht. Aber der Vater, der nicht-eheliche Vater eines Kindes, konnte das Sorgerecht nicht erhalten, wenn die Mutter das nicht wollte. Das Ganze ist bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2003 das Folgende dazu gesagt. Der Gesetzgeber durfte davon ausgehen, dass eine Mutter, gerade wenn sie mit dem Vater und dem Kind zusammenlebt, das war die Konstellation in dem Fall, sich nur ausnahmsweise und nur dann dem Wunsch des Vaters nach einer gemeinsamen Sorge verweigert, wenn sie dafür schwerwiegende Gründe hat, die vor der Wahrung des Kindeswohls getragen werden. Dass sie also die Möglichkeit der Verweigerung einer Sorgeerklärung nicht etwa als Machtposition gegenüber dem Vater missbraucht. Ist sehr kritisiert worden, diese Entscheidung, weil dahinter natürlich durchschlägt wiederum ein sehr hohes Ideal von Mütterlichkeit. Dass man sozusagen den Müttern geradezu die Fähigkeit abspricht, egoistisch und im eigenen Interesse gegen den Vater handeln zu können und davon ausgeht, dass sie immer nur das Beste fürs Kind wollen und sich entsprechend verhalten werden. Das Ganze ging zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der sagte, der Gerichtshof ist nicht überzeugt von dem Argument, der Gesetzgeber dürfe davon ausgehen, dass, wenn die Eltern zusammenlebten, sich die Mutter aber weigere, eine gemeinsame Sorgeerklärung abzugeben, dies eine Ausnahme sei und die Mutter dafür schwerwiegende Gründe habe, die vom Kindeswohl getragen seien. Im Ergebnis sagte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, diese Veto-Position der Mutter verstößt gegen das Recht des leiblichen Vaters auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, das in Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention geregelt ist, weil das ist eine Konstruktion, die sozusagen vom Europäischen Gerichtshof entwickelt wurde, mittlerweile vom Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger übernommen wurde, weil gesagt wurde, erstens, wenn dieser Vater mit seinem Kind schon zusammengelebt hat, dann ist das ein Teil seines Familienlebens, das rechtlich abgesichert werden muss. Und da kann er nicht von der Entscheidung der Mutter abhängig gemacht werden, wie weit seine Rechtsposition reicht. Erster Punkt und zweiter Punkt, wenn der Vater nicht einmal die Chance hatte, mit dem Kind zusammenzuleben. Das gibt es ja auch. Ein Kind kommt auf die Welt, die Mutter verweigert von Anfang an konsequent den Kontakt und den Umgang zum leiblichen Vater. Dann hat der Vater sowas wie ein Recht auf Zugang zur Elternschaft. Ja, er muss eine Chance haben, zum rechtlichen Vater des Kindes zu werden. Das war so in etwa der Diskussionsstand 2003, 2004, 2009, also die Frage war immer, welches Interesse gibt den Ausschlag? Das Interesse eines sozialen Elternteils am Kind, das Interesse eines leiblichen Elternteils am Kind und manchmal etwas marginal behandelt die Frage, welche Interessen hat eigentlich das Kind? Und hier sehe ich unterschiedliche Tendenzen. Ich sehe eine Tendenz, die soziale Bindung des Kindes ernst zu nehmen einerseits und zu sagen, ein Kind hat ein Recht auf ein Familienleben, das heißt, die sozialen Beziehungen, die es hat, müssen geschützt werden. Ich sehe aber gerade, was die Väterrechte angeht, durchaus auch die Tendenz zu sagen, es ist ganz grundsätzlich für jedes Kind wichtig, seinen leiblichen Vater zu kennen. Das ist sowas, so eine Aussage, bei der ich mir nicht sicher bin, was ich von ihr halten soll, muss ich sagen. Die findet sich in diesen Abstammungsfragen, die findet sich aber zum Beispiel auch in Sorgerechtsfällen. Wenn ein Elternpaar sich bis aufs Blut streitet, sich trennt, sich weiter bis aufs Blut darum streitet, was nun mit dem Kind passiert, dann begegnen solche Eltern immer öfter Familiengerichten, die sagen, oh, es ist aber für das Kind wirklich wichtig, Kontakt zu beiden Eltern zu behalten. Was dann dazu führt, dass sozusagen diese konflikthafte Beziehung, aus der die Eltern eigentlich entfliehen wollen, vielleicht auch zum Wohle des Kindes, aufrechterhalten wird, weil sie gezwungen werden, immer weiter zu kooperieren, immer weiter Umgangsregelungen zu finden, sich abzusprechen darüber, auf welche Schule das Kind geht und so weiter und so fort. Bis dahin, dass es inzwischen Gerichte gibt in Deutschland, die in solchen streitigen Fällen tatsächlich anordnen, dass das Kind wechselweise eine Woche bei dem einen und eine Woche bei dem anderen wohnt. Ja, man kann sich vorstellen, wie das in der Praxis läuft. Wir sagen, da passiert gerade unheimlich viel und mein Eindruck ist, die öffentliche Meinung und auch die Fachwelt ist sich sehr unsicher darin, was eigentlich gut und wichtig ist für Kinder im Hinblick auf die Elternbindung. Was hat sich geändert für den leiblichen bzw. nicht mit der Mutter verheirateten Vater? Der leibliche Vater kann seit 2004 die Vaterschaft anfechten in der Kuckuckskind-Konstellation, allerdings nur solange der Ehemann der Mutter, der sozialrechtliche Vater, noch keine sozialfamiliäre Beziehung zu dem Kind aufgebaut hat. Das heißt, in dem Fall, den ich vorhin geschildert habe, in dem das Kind mehrere Jahre in der Familie aufwächst, der Mann sich als der Vater begreift, wäre eine Anfechtung nicht mehr möglich. Ja, das ist ein Versuch, so einen Kompromiss zu finden zwischen dem Aspekt der leiblichen Verwandtschaft und der Bedeutung, die die soziale Bindung für das Kind hat. Dann noch kurz meine gleichgeschlechtlichen Eltern, weil das so ein bisschen eine andere Tendenz ist, in die wir uns da gerade bewegen. Ganz typischer Fall, zwei lesbische Frauen besorgen sich Spendersamen, jetzt nicht aus einer Samenbank, sondern bitten einen guten Freund, ihnen den Samen zu spenden. Und die eine der beiden Frauen wird schwanger mit Hilfe dieser Samenspende. Dann haben die versäumt, sich darauf zu einigen, was nach der Geburt des Kindes eigentlich passieren wird. Oder manchmal haben sie sich auch geeinigt, aber wenn das Kind erstmal da ist, dann sieht die eine oder andere Partei es anders. Jedenfalls sind sie nun in der Situation zu sagen, dass der Freund, der den Samen gespendet hat, Vater sein möchte. Die beiden haben sich aber vorgestellt, dass sie Co-Mütter sind und beide als Mütter des Kindes anerkannt werden. Auch da haben wir wieder den Konflikt, einmal zwischen der leiblichen Abstammung, für die zunächst mal nicht vorgesehen war, dass sie zu einer sozialen Bindung führt, aber das kann sich der Mann natürlich auch ganz anders vorstellen, und der hier intendierten gleichgeschlechtlichen Elternschaft. Und ich höre nur aus der Praxis, sowohl von Anwältinnen und Anwälten als auch von Psychologinnen und Psychologen, dass es erstaunlich viele lesbische Paare in Deutschland gibt, die diesen Weg wählen und offenbar mit einer gewissen Naivität daran gehen. Ja, also glauben, dass wenn man sich mal mit dem Freund vorher zusammensetzt und sagt, so machen wir das, dass das dann funktioniert. Und das gibt dann am Ende ohne Ende Streitigkeiten um Sorgerecht, um Umgang, um Unterhalt, um Adoption, Nicht-Adoption und so weiter und so fort. Also auch eine Entwicklung, die sehr im Fluss ist und wo man das Gefühl hat, da sind die Menschen am Experimentieren und das Recht hält eigentlich nicht die richtigen Kategorien für sie bereit. Der eine Punkt ist der, dass der Freund als Vater des Kindes nur eingetragen werden kann, wenn die leibliche Mutter zustimmt. Das heißt, da gibt es so eine Sperre. Die Co-Mutter des Kindes wiederum kann aber nur zum rechtlichen Elternteil werden, wenn sie das Kind adoptiert. Und da muss dann wiederum der leibliche Vater einwilligen. Also wenn die sich tatsächlich auf gar nichts einigen können, dann hat das Kind am Ende eine Mutter und vielleicht eine soziale Mutter und dann noch einen in seinem Status nicht näher bestimmten Vater. Ja. Der übliche Weg, wenn es gut läuft, ist, der Samenspender erkennt die Vaterschaft an und willigt in die Adoption ein. Dann wird die Co-Mutter als zweite Mutter ins Geburtenregister eingetragen. Das heißt, wir haben tatsächlich seit 2005, seit es diese Möglichkeit der Stiefkindadoption gibt, die Konstellation, dass ein Kind rechtlich zwei Mütter oder auch zwei Väter haben kann. Das ist natürlich in den Rechtswissenschaften, die tendenziell konservativ sind, hoch umstritten, ob das geht, ja. Ob das die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich vorstellen konnten oder für legitim hielten, als sie von Ehe und Familie und Elternschaft im Grundgesetz sprachen. Dazu jetzt nur zum Schluss die doch recht bahnbrechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr zur sogenannten Sukzessivadoption. Sukzessivadoption bedeutet, eine Person adoptiert ein Kind und ihr Ehepartner, Ehepartnerin oder eben Lebenspartner, Lebenspartnerin adoptiert das Kind dann danach, sodass es dann das gemeinsame Kind beider ist. Bislang, bis 2013, war es nur möglich, dass Eheleute diese Form der Kettenadoption betreiben, nicht aber eingetragene Lebenspartner. Die zogen vor das Bundesverfassungsgericht und sagten, die eingetragene Lebenspartnerschaft ist wie die Ehe eine formalisierte Partnerschaft. Wir verstehen nicht, warum wir diese Form der Kettenadoption nicht betreiben dürfen. Und anlässlich dieser Entscheidung, die diesem Paar Recht gegeben hat, hat das Bundesverfassungsgericht etwas darüber gesagt, wie es sich den Familienbegriff des Grundgesetzes vorstellt. Und da hat es das zum ersten Mal explizit gesagt, das Familiengrundrecht schützt auch die aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern und einem Kind bestehende Gemeinschaft, sofern diese dauerhaft angelegt ist und als umfassende Gemeinschaft gelebt wird. Und, auch relativ wichtig, es ist davon auszugehen, dass die behüteten Verhältnisse einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das Aufwachsen von Kindern ebenso fördern können wie die einer Ehe. Das heißt, die ganzen Argumente, die von der Gegenseite vorgebracht werden, dass das Grundgesetz nur Ehen, also Paargemeinschaften schützt, die potenziell auf natürliche Weise Kinder bekommen könnten und so weiter und so fort, hat das Bundesverfassungsgericht vom Tisch gewischt und damit eigentlich anders als bei den nicht-ehelichen Vätern den Aspekt der Bindung oder der gewünschten Bindung jedenfalls, ja, der gewünschten Bindung an das Kind, eine sehr viel stärkere Stellung verschafft hat. Und ich glaube, es ist erkennbar, dass auf diesem Feld gerade große Unsicherheit herrscht, sowohl im gesellschaftlichen Leben als auch in der Fachwelt, als auch bei den Juristinnen und Juristen.
Die Professorin Friederike Wabler über Rechtsprobleme bei der Feststellung der Elternschaft. Unsere Referenten, die ihr heute gehört habt, sprachen am 13. November 2014 an der Frankfurt University of Applied Sciences bei der Tagung Wahlfamilien und Zwangsverwandtschaften.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.